Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektion der Kinogespräche. Heute haben wir ja das Thema Body Horror. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir über ein anderes Thema sprechen, nämlich über unser Jubiläum. Hallo Markus.
Hallo Sebastian und herzlichen Glückwunsch.
Ja, zurück. Uns gibt es jetzt ein Jahr. Ein Jahr gibt es also die Projektion und ehrlich gesagt bin ich auch total glücklich, dass wir auch relativ gut angenommen werden.
Ich bin auch immer noch total glücklich mit dir.
Das ist jetzt sehr lieb, ich werde ein bisschen rot. Ich bin auch glücklich mit dir und vor allem deswegen, weil die ganze Grundidee der Projektion ja wirklich war, dass wir beide über das reden, was uns interessiert, Schnittstellen finden, was wir reden wollen, und zwar sehr wissenschaftlich oder zumindest an der Schnittstelle zur Wissenschaft. Und dass das funktioniert und dass das jetzt ein Jahr lang hält, das ist schon was Besonderes.
Naja, und auch, dass das angenommen wird. Also wir sind unseren Hörerinnen und Hörern extrem dankbar. Wir haben ja auch mittlerweile zum Teil konstruktive Dialoge auf die Weise schon bekommen, Rückmeldungen und so weiter, und hoffen, dass das auch zukünftig noch mehr wird, weil das ist ja das Ziel, dass wir im Grunde was auslösen möchten und Impulse geben wollen. Und scheinbar ist das ganz gut gelungen. Also wir sind auf jeden Fall, stehen wir besser da als am Anfang. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, will ich mal sagen. Ja, und wir haben jetzt zur Feier dieses Tages einen Gast, Sebastian.
Genau, wir wollen heute mit Daniel Kotenschulte, einem Filmkritiker, den ihr schon kennt oder den zumindest einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen müssen, weil ich mit ihm schon über Filmkritik gesprochen habe. Er ist Filmkritiker bei der Frankfurter Rundschau und Buchautor und ein Kenner des Films. Hallo Daniel.
Hallihallo. Und gratuliere zum Geburtstag. Ich wusste es gar nicht, aber umso ehrenhafter, dass ich gerade heute dabei sein darf. Freut mich.
Ja. Yeah.
Haben wir uns so gewünscht. Oh. Wir wollen heute ja über Body Horror sprechen. Und vor allem über einige Fragen, die ich mir notiert habe. Mal sehen, was wir davon abarbeiten werden. Einige der Fragen, die ich mir notiert habe, ist: Was ist das eigentlich, Body Horror? Handelt es sich um Genre oder ist es ein bestimmtes ästhetisches Mittel, eine Metapher mit bestimmten existenziellen Themen umzugehen? Ist Body Horror gleich Horrorfilm? Und was hat eigentlich David Cronenberg mit dem Ganzen zu tun? Das sind die Fragen, um die es heute gehen soll, und da wollen wir doch gleich mal reinspringen. Man kann ja darüber so beginnen. Das ist ja im Horrorfilm, wenn wir jetzt uns da erstmal darauf einigen, dass es was mit Horrorfilm zu tun hat, bestimmte Angstbilder gibt, die sich mit bestimmten Topoi verbinden. Also das Religiöse beispielsweise mit dem Exorzismusfilm oder mit Filmen, in denen Exorzismus verhandelt wird. Wie verhält es sich da mit dem Körper? Was ist eigentlich, wenn man das jetzt mal kurz skizziert, jeder von uns versucht, das kurz zu skizzieren, was ist eigentlich das Schreckliche am Körper? Und was fasziniert Filmemacher eigentlich seit jeher am Körper?
Also ich glaube, ganz früh im Kino, als der Spielfilm in Deutschland anfing, der erste Film, der so über 90 Minuten war, den man so erinnert, ist Der Student von Prag. Und das ist ja ein Fantasy-Film, wo es um einen Teil des Körpers geht, was vielleicht dazugehört, vielleicht auch nicht, nämlich das Spiegelbild. Und eigentlich war es eine Verfilmung von einem von der romantischen Erzählung, wo es um den Schatten geht, der auch so etwas ist, was eigentlich ein Anhängsel des Körpers ist, wo man denkt, das kann man vielleicht auch verkaufen, das braucht man vielleicht nicht so unbedingt. Und wenn man überlegt, welche anderen Anhängsel des Körpers man auch verkaufen könnte, das hört ja eigentlich nicht mehr auf. Man könnte ja auch alle möglichen Körperteile auf die Waagschale legen, ob man es nun braucht oder nicht. Und ich finde es interessant, dass das Kino, sobald es anfing, Effekte zu benutzen, in einer dramaturgischen oder narrativen Weise, anfing, Körperteile für obsolet zu erklären. Und die Vorstellung, die sich damit verbindet, ja, als Zuschauer, ist natürlich sofort, was macht das mit mir, wenn sich eine Kleinigkeit verändert? Und die Tatsache, dass eben gerade die Geschichte des Horrorfilms immer wieder mit dem deutschen Kino verbunden wird, mit Nosferatu, mit den expressionistischen Filmen, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun, dass die Suggestion einfach da besonders stark forciert wurde. Nicht? Also dass einfach die Identifikation des Zuschauers mit etwas Körperlichem eben dort besonders ausgeprägt war und Geschichten hervorgebracht hat, die das herausstellen konnten. Eine der schönsten Filme in der Art, finde ich, ist Orlaks Hände, wo jemand einfach die Hände eines Mörders transplantiert bekommt und plötzlich ein anderes Körpergefühl entwickelt, wegen dieser Hände. Ein Film in der Balance zwischen Psychologie und Parapsychologie. Also man kann lange überlegen, ist das jetzt metaphysisch, was hier passiert, oder ist es einfach nur gesponnen? Und diese Balance hält der Film erstaunlich, erstaunlich gut. Also ich weiß nicht, ob das die Frage war, aber ich glaube, daher kommt es zumindest filmhistorisch betrachtet.
Ja, also ich würde, wenn man so weit zurückgeht in der Filmgeschichte, auch immer daran erinnern, dass ja in den frühen Reflexionen, auch theoretischen Reflexionen zum Film, die Körperlichkeit eine Rolle spielte. Also Bela Balas Schriften zum Beispiel über den sichtbaren Mensch reflektieren darüber, und der Körper ist einerseits natürlich ein Ausdrucksmittel und eine Art Landschaft, eine Landschaft, auf der sich Dinge vermitteln. Andererseits aber, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, der Körper ist fragmentierbar, er ist durch die Montage fragmentierbar. Das ist schon mal verunsichernd, weil, wie dann in der russischen Montagetheorie ja zu Recht gesagt wird, ich konstruiere mir den perfekten Körper, indem ich ihn wie ein Frankenstein-Monster zusammenbaue, das dann aber idealisierbar ist. Das ist ja Zsigmond Bertholdt zum Beispiel, hat das entwickelt, diese These. Und das sind Dinge, die einen immer wieder an die Körperlichkeit, an die eigene Körperlichkeit auch erinnern. Und ich würde, glaube ich, in der Reflexion von Körperhorror immer auch zunächst mal von mir erstmal ausgehen. Der Körper ist ja ein unerschöpflicher Quell des Grauens, wenn man so will. Der Körper kann krank werden, der Körper verfällt, der Körper stirbt. Man altert, ja. Also sobald man diese Dinge bemerkt, und das beginnt ja spätestens eigentlich in der Pubertät, dass der Körper sich verändert, und es beginnt früher, als man befürchtet, dass er altert. Und oder als man hofft. Und das sind, glaube ich, Dinge, die in so einer übersteigerten Form, wenn sie filmisch aufgegriffen werden, dieses existenzielle Grauen aus dem Leben zu einer Metapher machen, die uns das nochmal vor Augen führt, neu erleben lassen, aber auch reflektierbar machen. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, der für mich beim Phänomen, will ich mal vorsichtig sagen, des Körperhorrors, weil was das ist, müssen wir ja noch definieren, was da eigentlich auch das Interessante ist.
Ja, und Georges Méliès zum Beispiel hat ja auch als allererster eigentlich Körperteile transplantiert, also Köpfe zum Beispiel, aber das immer in Balance zum Humor gesehen. Also wie im Grand Guignol, was ja viele als die Vorform filmischer Erzählungen betrachten, es eben gleichzeitig passierte, dass der Schrecken und der Humor zelebriert wurden. Und vielleicht, wenn man das als die Keimzelle des fantastischen Films betrachtet, dann gab es nie irgendetwas ohne, ja, dass dieser Effekt narrativ benutzt wurde, dass man aus dieser schönen Möglichkeit, Körperteile zu vertauschen oder den Körper zu verfremden oder einen Schrecken über die Entfremdung der Körperlichkeit zu evozieren, dass man daraus auch gleichzeitig erzählt hat.
Ich finde es interessant, dass es einerseits, wie Markus gesagt hat, natürlich um Ekelerfahrungen geht, auch ein Erschrecken, eine Entfremdung vor den eigenen Körperfunktionen, dass man darüber erschrecken kann, auch in der Pubertät, aber bis ins hohe Alter, was der Körper mit einem so anstellt, also nicht nur, was wir mit dem Körper so anstellen. Das ist das eine, dass es wirklich um auch eine Ekelerfahrung geht. Das andere, was aber in eurer beiden Antworten mitschwingt und sehr nah an dem ist, worüber ich nachgedacht habe, dass es eben nicht nur um das rein Körperliche geht, sondern um ein Verhältnis von innen und außen, also auch des Psychischen. Und ich musste sehr viel darüber nachdenken, wie sehr der Körper, also in einem phänomenologischen Sinne, in der Philosophie würde man beispielsweise an Maurice Merleau-Ponty denken, ein Weltzugang ist. Also nicht nur unser Geist, mit dem wir uns die Welt erschließen, sondern, wie Ponty sagt, der Leib. Und wenn ich den natürlich fragmentiere, wenn ich dem etwas wegnehme oder wenn der sich erweitert, metastasiert, krank wird, wie verändert sich dann die Welt um mich herum? Wie stabil ist dieser Weltzugriff überhaupt? Und wenn ich jetzt unsere drei Antworten mal nehme und damit vergleiche in der Recherche, ich beginne ja meistens ganz gerne damit, dass ich erstmal in so Foren mich rumtreibe und darüber nachlese, wie Fans Bodyhorror, was sie als Bodyhorror begreifen oder wie sie es auch definieren. Und wenn man auch den Wikipedia-Eintrag dazu liest, was dort alles als Bodyhorror aufgeführt wird, hat ganz viel mit reinem Ekel zu tun und mit einer Form von Grenzüberschreitung hin zum Eiter, zum Blut, zum Aufbrechen des Körpers. Da werden Filme ineinander gemischt, wo man sich die Frage stellen muss, ob das alles noch so zusammenpasst. Also was könnt ihr mit dem Begriff Bodyhorror als filmisches Genre überhaupt anfangen? Wenn wir damit vielleicht dann wirklich beginnen und vielleicht auch ein Problem aus dem Weg räumen, was wir, ich glaube, alle drei mit diesem Begriff des Body-Horror-Genres haben. Markus?
Ja, also ich denke, worum es dabei geht, ist ja eine Phänomenologie, die das Objekte im Film betrifft. Ja, wir haben schon öfter den Begriff des Objekten ja diskutiert und das Objekte, das Urmenschliche, was zu uns gehört, aber von uns verleugnet wird und dann in filmischer Darstellung in gewisser Weise das Horrible, also das Grauenerregende sein kann. Das kann aber auch, und da sind wir an einem für mich wichtigen Punkt, auch sein in, es gibt von Patrice Chéreau diesen Film, wie heißt der noch, Mein Bruder? Daniel, du weißt das sicher, wo der sich um diesen sterbenden Bruder kümmert. Also was ich meine ist, es gibt auch diese Momente, wo Krankheit oder Altern und Sterben so eine Art beklemmende und auch zum Teil angsterzeugende oder grauenerregende Funktion bekommen. Und wenn man das über den ganzen, ja, sein Bruder, genau. Wenn man das über einen ganzen Film streckt, dann kann das durchaus eine ähnliche Intensität bekommen. Das ist beileibe kein Horrorfilm. Mhm. Ich selbst habe ja ein Buch geschrieben, Terrorkino, Angst, Lust und Körperhorror, wo ich aber bewusst zum Beispiel einen Begriff ja erstmal definiere, weil Terrorkino ist nochmal was anderes, nicht was anderes, aber es berührt das auch nur. Und Angst, Lust und Körperhorror waren aber für mich ähnliche Phänomene, die in unterschiedlichen Genres vorkommen können. Also, denn allein schon was weiß ich, Polit-Thriller, Filme wie Zero Dark Thirty zum Beispiel von Catherine Bigelow. Das ist ein Film, in dem eine lange, lange Foltersequenz vorkommt, die auch von der Protagonistin, gespielt von Jessica Chastain, mit bezeugt und zum Teil mit durchgeführt wird. Und eine unglaubliche Ambivalenzerfahrung, die dieser Film hat. Und der hat ganz klare Elemente, wo die Körperlichkeit des Gefangenen also uns auch mit affiziert. Also er ist voller Exkremente irgendwann, er ist total entblößt, sein Körper fällt in sich zusammen. Also wir müssen uns dazu verhalten. Und das hat wirklich nicht die Elemente, die ich als jemand, der sich ja mit Filmgenres intensiv beschäftigt hat, als ein Genre definieren würde. Also Körperhorror kann etwas sein, was in unterschiedlichen Kontexten auftaucht als ein Motiv und eine Perspektive auf eine bestimmte Bir- und Misshandlung des Körperlichen. Also das würde ich sagen. Ich würde ganz klar sagen, Körperhorror ist kein Genrebegriff in diesem Sinne. Es ist wirklich eine Perspektive und ein Motiv.
Ja, ich habe immer Schwierigkeiten mit Genre, mit Filmgenre. Ich finde das immer eine Hilfskonstruktion, die sich Leute ausgedacht haben, die Filme gesehen haben und nicht die Filme gemacht haben. Daher kommt immer das Genre. Ja, das bekannteste Beispiel ist ja der Film Noir. Der heißt so, weil die Série Noir, das waren die Krimis mit den schwarzen Rücken, ja, die in Frankreich erschienen sind von Chandler und Konsorten. Und die Filme hießen dann eben Série Noir, weil die Taschenbücher diese schwarzen Rücken hatten. Und in Amerika wusste niemand, was das war. Aber als Hilfskonstruktion hat das ganz gut funktioniert. Und heute weiß jeder, was ein Film Noir ist. Natürlich, weil es jetzt eine ganz andere Generation von Regisseuren gibt, die Neo-Noirs und Neo-Neo-Noirs in der Anmutung dieser Ausprägung, die eine Industrie mit diesen Produkten verbunden hat, machen. Und also so ist es eigentlich etwas, ist ein bisschen so, als würde man das Tier, was man erforscht, erstmal selbst erschaffen, ja, als Gattung. Man entdeckt es nicht, sondern man konstruiert es sich selbst. Und deswegen ist es für mich, also ich bin ja nicht wirklich Filmwissenschaftler, sondern eher Filmkritiker. Und die Kollegen, die benutzen ständig Genrebegriffe. Das räumt erstmal den Schreibtisch auf. Und es ist ja auch sehr praktisch, wenn man wenig Platz hat, aber ich versuche sie zu vermeiden, wo es nur geht. Also bevor ich sage, ein Krimi oder ein Thriller oder ein Liebesmelodram, versuche ich das erstmal ganz anders zu beschreiben, in der Hoffnung, dem Individuellen des Films besser auf die Schliche zu kommen, als es zu vereinheitlichen. Und mit dem Body Horror ist es noch extremer. Das Wort, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich bis auf deinen Buchtitel, bis zu deinem Buchtitel hatte ich das nie gehört. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss mich damit jetzt doch mal beschäftigen. Da gibt es offensichtlich etwas, was ich im Kino sehr, sehr mag, was mit diesem Begriff bezeichnet wird. Und das war ein wunderschönes Wort, um drei meiner Lieblingsregisseure, Todd Browning, David Cronenberg und Matthew Barney, unter einen Hut zu bekommen, ja, oder vielleicht noch ein bisschen von Maurice Tourneur. Weiß damit sehr viel anzufangen, sobald ich dieses Wort höre, aber ich würde den Teufel tun, etwas einen Beweis zu erbringen, dass irgendetwas Body Horror ist oder nicht. Aber umso interessanter, im Einzelfall darüber zu reden, woher kommt dieses ganz spezifische Gefühl der Beteiligung, wenn ich etwas sehe, was körperliche Deformationen betrifft, was überhaupt den Blick ins Innere der physischen Befindlichkeit visualisiert. Warum ist die Identifikation bei mir so stark ausgeprägt? Oder warum bekomme ich tolle Einsichten in, sagen wir mal, in kollektive Empfindungen in der Pubertät oder in der, ja, die Menstruationsfilme, Carrie zum Beispiel von Brian De Palma, wäre für mich ein Body-Horror-Film, wenn es einen gäbe. Ja, man kriegt ein Bild dafür, was da an Ekel oder an Entfremdung oder an neuer Befindlichkeit plötzlich wahrgenommen wird. Ja, und das zeigt uns dieser Film. Vielleicht noch mal ein Beispiel aus der Filmgeschichte erzählen darf, aus der Stummfilmzeit von Todd Browning, der Film The Unknown. Das ist eine Geschichte aus dem Zirkus. Lon Chaney, dieser körperlichste aller Stummfilm-Schauspieler, spielt einen Artisten, einen muskulösen Artisten, der aber seine Arme nicht mehr hat. Die sind weg, die sind ihm offensichtlich verloren gegangen. Und das verbindet ihn mit einer Artistin, die einen Horror vor männlichen Armen hat, weil sie offenbar mal vergewaltigt worden ist. Das macht es im idealen Paar, aber es ist eine perverse Verbindung, die sie haben, denn natürlich hat er seine Arme doch noch, der hat nur weggebunden, weil er hat das, was David Cronenberg a History of Violence nennen würde. Und dadurch kommt ein Spiel zustande ohne das, was den Artisten ausmacht, nämlich seine Physis. Das macht natürlich auch aus diesem Stummfilm was sehr Intensives und aus dem Spiel von Lon Chaney. Also so ein Beispiel dafür, dass etwas, was überhaupt nichts mit Ekel zu tun hat, wir sehen es gar nicht, ja, so eine intensive Beteiligung beim Zusehen erlaubt. Also so wie ich das eben auch bei Dead Ringers von David Cronenberg empfinde, vielen, vielen anderen Filmen.
Wenn man das jetzt mal, also wenn man ein paar Sachen erstmal nach hinten schieben, nämlich schon der Versuch, das auszuweiten, muss man ja trotzdem erstmal die Frage stellen, warum es sich trotzdem so hält. Warum gibt es diesen Begriff des Body Horrors als Genre? Ich nenne jetzt mal ein paar Filme aus der jüngeren Zeit, die von sehr vielen im Internet tätigen Kritikerinnen oder Fan-Reviewerinnen angeführt werden und immer mit der Beifügung, man sollte die Kotztüte bereithalten. Das ist dann Cabin Fever von Eli Roth. Das ist The Human Centipede von Tom Six. Das ist Slither von James Gunn. Das sind jetzt nur drei Filme. Man könnte sicherlich noch ein paar andere hinzufügen. Die fügen auch ein paar andere hinzu. Es ging aber wirklich erstmal darum, dass das so drei Filme sind, die sehr eng damit verbunden werden und relativ neu sind. Ist das einfach nur ein Marketing-Gag? Weil ich sehe oft den Unterschied nicht zum Splatter. Ich sehe oft nicht die wirkliche Reflexion von Körperlichkeit darin, sondern einfach eine effekthascherische Ekelerzeugung. Also man kann ja die Grundidee von The Human Centipede irgendwie interessant, pervers interessant finden, aber so wirklich etwas über Körper oder über den Horror vom Körper erzählt mir der Film nicht und genauso wenig Cabin Fever. Warum hält sich das trotzdem so?
Also ich will an beides anknüpfen, an das, was Daniel gesagt hat und was du eben fragst, zu Recht. Aus der Sicht der Filmwissenschaft, ich habe ja gerade dieses Handbuch Filmgenre als Herausgeber abgeschlossen, nach 7 Jahren, muss man sagen. Das sagt schon einiges. Da ist es natürlich nicht so, dass man in der Filmwissenschaft fest zementierte Genrebegrifflichkeiten heute verwendet, sondern ich spreche bewusst davon, dass es einen Genrediskurs gibt. Und wir befinden uns hier, wenn wir diese Fragen stellen, in einem Genrediskurs, also in einer,
ja, absolut, ja,
einer Abwägung unterschiedlicher Perspektiven auf etwas, was Genre genannt wird oder auch nicht. In der Genre-Theorie selbst gibt es ja dominierende Phänomene wie Hybridität, Modalität oder Transformation. Man kann nicht mehr von archetypischen Genres ausgehen, wie vielleicht noch in der Studio-Ära, die ja bewusst aus der Produktionsperspektive Genres gefördert hat, also wo wirklich gezielt von Produktionsfirmen Gangsterfilme oder Western oder Melodramen produziert wurden, damit sie ein bestimmtes Publikum mit bestimmten Elementen befriedigen können. Das ist also etwas, was eigentlich eher wirklich ein Phänomen der Studio-Ära ist. Von daher befinden wir uns jetzt schon in einem recht wilden Diskursbereich. Und Körperhorror, den ich ja im Verhältnis zum Terrorkino sehe, was ein ähnlicher Begriff ist übrigens. Also für mich ist Human Centipede ganz klar ein Terror-Kino-Beitrag, weil es den Schrecken, den Menschen an Menschen ausüben, thematisiert. Mhm. Ne? Also das wäre die Definition in dem Fall. Und das Ganze sich auf einer körperlichen Ebene natürlich abspielt. Das kann auch auf einer psychischen Ebene sein. Das wäre dann ein anderer Film. Aber im Endeffekt wäre das so diese Verbindung. Und wenn überhaupt, könnte man von subgenreartigen Phänomenen sprechen. Und letzte Bemerkung, du sagtest Splatter und es gibt diesen Bezug zwischen Splatter und Körperhorror. Splatter ist für mich eine Ausdrucksform, ein filmischer Stil, mit dem man einen bestimmten, also bestimmte Elemente, einen bestimmten Umgang mit Körpern durch mit filmischen Mitteln umsetzt. Also ist Splatterfilm aus meiner Perspektive auch kein Genre natürlich, auch wenn es gerne von Fans zum Beispiel so benannt wird. Aber wie Fans mit Genrebegrifflichkeiten umgehen, ist ja auch nochmal eine eigene Geschichte. Also das ist der Grund, warum ich als Filmwissenschaftler Genre immer nur als einen Diskurskontext begreifen würde und nie als eine fest definierbare Begrifflichkeit. Und deswegen sind ja auch Filmfans, wenn sie filmwissenschaftliche Literatur über Genre Theorie lesen, so frustriert und finden das dann oft irgendwie so, was soll denn das? Kann man das nicht mal klar definieren? Dazu ist die Wissenschaft doch da und so weiter. Und dann denkt man so, Leute, lernt's endlich, die Wissenschaft ist genau dazu nicht da, sondern diese Dinge in so einer, in einem Prozess, ja, der und in einem diskursiven Prozess immer wieder neu zu erforschen und zu evaluieren. Und genau das wäre das, was wir jetzt.
Also ich glaube, Filmfans sind überhaupt die wahren Benutzer des Genrebegriffes, weil sie eben genau das tun, was der Genrebegriff kann, nämlich etwas sich aneignen und dann persönlich definieren. Also für mich ist das jetzt ein Splatterfilm. Ja? So ist dann diese Diskussion und dann wird auch ein Splatterfilm daraus, weil der Genrebegriff kann eh nichts anderes als einen Stempel auf etwas draufsetzen. Es gibt ja kein Genre im engeren Sinne.
Daraus wird ja dann in der Tat eine Formel, die extrem konservativ ist, weil ja eine bestimmte Erwartungshaltung an diese Filme gestellt wird. Also wenn das Label Body Horror draufsteht, ich kenne das auch noch aus der Arbeit bei der Cinema, dann muss auch was ganz Bestimmtes drin sein. Da werden bestimmte Referenzfilme ja genannt. David Cronenberg muss man in dem Zusammenhang nennen, weil The Fly, die Fliege natürlich, im Hinblick auf eine Körperdeformation, eine Transformation und auch eine Zerstörung des Körpers, eine Neugeburt eines Wesens Maßstäbe gesetzt hat, die ganz viele Regisseure natürlich versuchen zu antizipieren und auch ganz viele Fans dieses Body-Horror-Genres wollen. Also ein Film wie Bite zum Beispiel, auch ein jüngerer Beitrag, wo eine Protagonistin von einem Insekt gestochen wird und sich dann in ihrer Wohnung selbst in ein Insekt verwandelt, ist ja so offensichtlich an Cronenberg geschult. Und das gilt dann eins zu eins als Body-Horror. Der Ansatz, den wir jetzt hier verfolgen und versuchen auszuarbeiten, nämlich Body-Horror als ein Motiv zu begreifen, das in vielfacher Hinsicht durch Filme hindurchreißt oder benutzt werden kann, wird erstmal wahrscheinlich auf sehr viel Widerstand stoßen.
Also mir fällt wieder der Cronenberg ein, damals bei dem Gespräch, und da hat er gerade den Douglas Sirk-Preis gewonnen und vorher hat er auch schon einen Billy Wilder und einen Sonny Bono-Preis gewonnen. Und er hat sich so gefreut, dass das lauter Preise waren, die ganz klassischen Unterhaltungsformen oder Filmregisseuren vorbehalten waren. Und hat er mir lange erklärt, dass er eben keine Filme macht, die aussehen wie Genrefilme, sondern dass er versucht, so zu arbeiten wie Carol Reed, ja, dieser englische Regisseur. Klare Einstellungen, so hat er es gerne. Und wenn er eines Tages merken sollte, das passt nicht mehr zu ihm, dann macht er auch mal was anderes. Aber natürlich ist das, was er uns zeigt, jenseits von dieser klassischen Ikonografie des Films. Aber er zeigt es so, er kadriert es so, als wäre es das klassischste Kino der Welt. Und das finde ich zum Beispiel auch so interessant, ja, weil wenn es ein Genre gibt, dann muss es ja auch eine Ästhetik haben, oder? Dann muss der, nicht nur der Plot oder die Topoi für stehen, sondern es muss auch eine bestimmte Art, der, ja, wie das im Film noir eben die Schatten waren oder die Vorliebe für nächtliche Szenerien. Also da muss ja auch noch mehr dazu gehören als Inhalte und wiederkehrende Motive, ja. Und offensichtlich ist das schon wieder so ein Widerspruch in der Vereinnahmung eines Cronenbergs, nicht, dass es dann doch nicht wirklich aufgeht. Oder im Gegenteil, dass eben dann noch eigentlich ein eigenes Genre daraus wird.
Also Ich habe mich ja intensiv mit Cronenberg beschäftigt, vor einigen Jahren zumindest, und auch mit dem Frühwerk. Und ich glaube, es gibt eine besondere Position, also worauf auch Sebastian hinweist, glaube ich, die mit Cronenberg verbunden ist, die ihn unterscheidet von anderen Regisseuren, die man im selben Atemzug oft nennt, zum Beispiel George A. Romero. Romero hat ja mit seiner Zombie-Metapher des wiederkehrenden kannibalisch toten Amerikaners seit 68 also kontinuierlich diese Idee des körperlichen Verfalls und des Kannibalismus durchaus auf einer Körperebene durchgespielt. Und Steven Shaviro nennt das ja dann Contagious Allegory, und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Begriff für das, was seine Zombie-Filme ausmacht. Ich finde, es ist ein großen Unterschied, wie David Cronenberg mit diesen Motiven umgeht, denn von seinen frühen experimentellen Filmen wie Stereo und Crimes of the Future und dann vor allem auch in Shivers habe ich oft das Gefühl, dass er von einer großen Faszination und Sympathie geprägt ist, was diese Transformationen betrifft. Also diese Parasiten sind so stark sexualisiert, dass man die Verschmelzung und dieses sich Bewegen der Parasiten unter der Haut und im Körper und wenn diese Ausstülpungen und als die eine Frau die andere küsst, Barbara Steele ist, glaube ich, eine dabei, und dann quasi so dieser Hals sich so auswölbt und so, das sind Szenen, die völlig erotisierend und faszinierend sein können. Und wenn dann die Protagonistin auch noch sagt, eine Krankheit ist eine Liebe von zwei Wesen zueinander, die aber ungleich ist, ne? Weil also quasi der Virus liebt uns, aber wir lieben ihn nicht. So ungleiche Beziehung. Und aber das ist sowas, aus dem dann heraus dieses Konzept bei Cronenberg entsteht, das Creative Cancer, wie wir es dann in Die Brut oder Videodrome haben. Also, dass der Körper etwas hervorbringt, was ist eigentlich in Rabbit auch schon so, etwas hervorbringt, was kreativ ist, was eine Erweiterung des Körpers ist, was den Körper transformiert und zu etwas Neuem macht. Und das findet er total wertfrei. Das ist nicht mal Horror eigentlich. Das ist nur für einen Großteil des Publikums total verstörend, weil es so ambivalent gezeigt wird. Und ich glaube, die Ambivalenz ist wichtiger bei ihm als das reine Grauen, wie wir es bei so Szenen, wenn in Dawn of the Dead dann der eine den Bauch aufgerissen bekommt. Klar, das ist Körperhorror, ne? Weil der Körper wird, die Neugier auf das Innere des anderen, wie ich das in ritualen Verführungen mal genannt habe, die wird da befriedigt. Ja? Aber das ist halt fast schon obszön. Das ist mit Baudrillard das Obszöne, das Pornografische fast schon. Und das meine ich nicht wertend. Aber bei Cronenberg ist das eine Liebe zu dieser Transformation. Und das, glaube ich, macht das so verstörend.
Ja, und vor allem auch mit so einer unglaublichen Analytik gefilmt. Wenn man an Videodrome denkt, der ja ein unglaublich kühler, sehr analytischer, hochphilosophischer Film ist, in dem ja ständig auch philosophische Traktate einbrechen. Ja. Und dann am Ende der Verschwörer auf der offenen Bühne ja von ihm, von seiner Handwaffe, also im buchstäblichen Sinne die an die Hand gewachsene Waffe erschossen wird und dann dieser Creative Cancer zum Leben erweckt, dann geht es ihm nicht so sehr um Ekel, sondern um die Darstellung eines Transformationsprozesses. Für mich ist das auch wirklich ein Riesenrätsel, wieso David Cronenberg so sehr mit dem Label Body Horror in Verbindung gebracht wird, in dem plumpen Sinne.
Ich glaube,
in dem anderen Sinne verstehe ich's, weil er hochphilosophisch über Körperlichkeit und Erweiterung nachdenkt. Daniel,
also ja, nee, ich glaube, dass er den Horror, den manche Menschen über das Empfinden, was er zeigt, selbst ja gar nicht teilt. Also, dass er da eine so beobachtende Perspektive zu hat. Er hat mir erzählt, man würde ihn immer fragen, Sie haben doch diese Obsession für Motorräder. Und er sagt, nein, ich habe keine Obsession, ich bin nicht obsessiv. Aber ich finde Obsession interessant. Und er sagt, er es verschärft die Wahrnehmung, wenn jemand Obsessives dargestellt ist. Ja, dann gucken wir über diese Figur auf dieses Thema, auf dieses Objekt, auf das Animalische, auf eine andere Art von Sexualität oder einen Fetischismus. Das können wir uns alles dadurch zeigen lassen. Und ich selber empfinde bei seinen Filmen, ehrlich gesagt, auch ganz selten Ekel. Also ich habe jetzt noch mal zwei Filme von ihm gesehen, jetzt zur Vorbereitung. Das eine war eben Die Unzertrennlichen, und das andere war Existenz. Und in beiden Filmen muss ich sagen, also wie wunderbar distanziert ist doch die Darstellung von dem, was man möglicherweise ekelig empfinden könnte. Und dann habe ich zufällig noch so ein Interview gesehen mit dem Menschen, der die Objekte gemacht hat für Existenz. Die hatten so viele ekelige Sachen, die sie alle weggeschmissen haben, bis sie etwas gefunden haben, einen Controller gefunden haben, der nicht ekelig war.
Stimmt, das Teil, was sie sich anschließen, ja genau.
Genau,
ja.
Ist es nicht toll, dass es möglich ist, das so darzustellen, dass es Lust macht oder Lust empfinden lässt und so genau an dieser Grenze ist. Also ich glaube, da ist er viel mehr zu Hause als im Ekel. Ich glaube, der ekelt sich gar nicht vor dem, was er zeigt.
Es geht ihm schon um die Ausstülpung der Psyche auch und um die Erweiterung, wie sich die Erweiterung zurückschlägt auf das, was man eigentlich vorher Körper genannt hat. Und das erscheint mir ja einer der zentralen Punkte zu sein, weswegen ich glaube, es gibt in dem Sinne, wie die Leute immer behaupten, gar nicht so viele Body-Horror-Filme. Also wenn sie sagen, das sind Filme, die sich mit dem Körper auseinandersetzen und mit dem Zerfall auseinandersetzen. Ich glaube, man kann sich nicht mit dem Körper auseinandersetzen, ohne die Psyche oder die Seele oder die Innerlichkeit mit zu thematisieren oder mit zu zersetzen. Weswegen ich glaube, oder weswegen ich oft so enttäuscht bin von Filmen, die so klar als Body-Horror gelabelt sind, weil es eigentlich nur noch um einen Schauwert geht, der wohlkalkuliert Ekel erzeugen soll. Aber das verpufft sehr schnell. Während Cronenberg und dann auch später, ich finde nämlich, dass Cronenberg nichts von seiner Körperlichkeit verliert, auch in allen späteren Filmen bis zu Cosmopolis, ist der Körper die zentrale Schnittstelle, um psychische Prozesse zu veranschaulichen oder Veränderungen beider Seiten zu veranschaulichen. Insofern, glaube ich, sind wir da am zentralen Punkt.
Ja, und in seinen metaphorischen Verlängerungen, ja, das Auto oder die Ducati, sein erster Film, handelte ja schon von einer Ducati, von seinem Motor. The Fly ist eigentlich ein Ducati-Motor verwendet worden für etwas Organisches. Also ich finde, dass er einfach durch den metaphorischen Umweg einer objekthaften Verlängerung oder einer Krücke, ja, eines Ersatzobjektes, einem eine Form von Identifikation mit etwas Körperlichem vermittelt, das auf diese Weise immer gleichzeitig distanziert ist. Und das schließt einfach für mich schon mal aus, dass ich eine zu direkte Ekelserfahrung machen könnte mit dem, was ich da sehe, oder? Wie seht ihr das?
Ich finde, dass diese Begründung, die ich sehr gut nachvollziehen kann, würde dafür sprechen, dass Crash der paradigmatische Cronenberg-Film ist. Weil Crash hat die Distanz, Crash hat die scheinbare Obszönität in seiner Direktheit, aber er ist auch gleichzeitig auf eine verstörende Weise indifferent zu den drastischen Dingen, die er zum Teil darstellt, weil er sie nicht so vermittelt, als wären sie drastisch, weil er uns eher ein Gespür dafür gibt, dass diese Dinge etwas stark Sinnliches haben. Also es ist ein Film, der vor allem für Leute verstörend oder schockierend ist, die mit sich selbst sich dabei auseinandersetzen müssen. Ich glaube ja immer, dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, ist eigentlich die Intensität, über die Leute danach sprechen. Während wenn man die Filme sieht, haben sie eine unheimliche Kälte oft. Und jetzt muss man natürlich sagen, klar, es gibt Szenen in die Fliege, wenn ihm da das Ohr abfällt oder sowas, die haben schon sowas sehr Drastisches, aber sie haben auch was Witziges. Und das ist zum Beispiel, wenn ich das ja, bei dir, Daniel, eben raushöre, dass du Cronenberg-Filme vermutlich auch mit so einer gewissen, mit einem Amüsement wahrnimmst. Ich finde die Szene aus Existenz, also mit dem chinesischen Restaurant, die ist total witzig. Die kann ich nicht ekelhaft finden in dem Sinne, dass sie mich jetzt schockiert, sondern sie ist einfach total lustig. Und auch die Szene, wo sie ihm diesen diesen Gamepod-Fropfen in seinen Port-Anus dann hineinschiebt und den voll noch anleckt, das ist einfach auf so eine wundervoll charmante Weise pornografisch. Das ist witzig, ja. Also es ist wirklich kein Körperhorror. Das ist Körper, ja, es ist bizarre Erotik, würde ich mal fast sagen, filmische.
Übrigens, pardon, mit der Fliege, das war der Teleporter, der den Motor hat. Genau, aber das hat wieder so was Insektenhaftes auch gleichzeitig, wenn man das dann sieht. Das ist vollkommen recht. Also ich bin da vielleicht zu light-hearted oder so. Ich finde es wirklich alles sehr amüsant, aber deswegen kein bisschen weniger tief, oder? Es ist,
nö. Also ich will eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja in den Südstaaten in Amerika mal so gelehrt ein Semester und da habe ich für mein Buch Terrorkino und Cronenberg witzigerweise für beide recherchiert und auch daran geschrieben. Und da wurde ich von den Kollegen in Amerika, also meinen aus der Medien- und Filmwissenschaft dort, die meinten so, wieso ich mich ja mit diesen Filmen so Hostel und Saw und solchen Sachen da beschäftige, das wären doch eigentlich Filme für Jugendliche. Und da meinte ich, naja, in Deutschland ist das eher so, dass das Filme sind, die Jugendlichen bewusst vorenthalten werden und die dann jungen Erwachsenen vorgeführt werden. Und da meinten die, echt, das können sie sich gar nicht vorstellen. Wieso sollten die sich dafür interessieren? Und da ist eine sehr interessante Perspektive deutlich geworden, die dann auch mit dieser These, die ich vorhin schon sagte, die Neugier auf das Innere des Anderen ist etwas, was parallel mit, meiner Meinung nach, parallel mit der Körpertransformation während der Pubertät einhergeht. Nicht nur der eigene Körper verändert sich, auch die Neugier auf den anderen Körper kann auf eine destruktive Weise fantasiert werden. Also was passiert, wenn ich in den Körper reingreife? Was passiert, wenn ich den Körper aufschneide? Das sind Fantasien, die Pubertierende haben. Und das war die Logik meiner Kolleginnen und Kollegen in Amerika, die meinten, ich schreibe eigentlich über Jugendfilme. Ja? Für die ist Saw 3 ein Film für 14-Jährige. Ja? Weil nur ein 14-Jähriger fragt sich, ja, was passiert denn, wenn ich in diese Kreissäge mit der Hand reinfasse? Ja? Also jemand, der 18 oder 20 ist, entfernt sich davon schon wieder. Und jemand, der 30 oder 40 ist, hat nicht wirklich normalerweise ein Interesse daran, was da ist. Weil man hat schon eine Vorstellung und ja, und dieses Ausfabulieren und dieses explizite Darstellen, das ist eigentlich, das ist das, was als Horror, Körperhorror in Deutschland bezeichnet wird, was aber unter anderem, was aber dann auch eben mit für mich dieses Pubertäts-Coming-of-Age-Phänomen mit sich trägt, so ein bisschen.
Ja, im Grunde geht es ja viel früher los. Also Cronenberg erzählte mir damals auch, wie seine vierjährige Tochter gerade ihren ersten Käfer umgebracht hat. Und da hat er sehr lange drüber geredet. Also ich habe das zufällig gerade vor mir. Meine vierjährige Enkeltochter war das, ist gegenüber Insekten absolut furchtlos. Ich muss ihr erst sagen, dass man sich vor ihnen in Acht nehmen muss, weil sie vielleicht stechen. Wespen zum Beispiel, aber sie hat keinen Ekel und sie will sie auseinandernehmen. Und es ist wahr, zuerst sagen die Erwachsenen, das ist ja sonderbar und grausam, aber ich sage dann, es ist natürlich, es ist Neugier, es ist die Basis unserer Kultur und Technologie, es ist unsere Neugier dafür, wie die Welt funktioniert. Wenn es für grausam oder morbid gehalten wird, kann ich nur widersprechen, es ist absolut lebensbejahend, so wie man sich für Insekten interessiert, ein paar davon umzubringen, um zu sehen, wie sie funktionieren. Aber die bringen sich selbst noch viel öfter um. Wo ist das Problem? Also da geht es doch eigentlich schon los. Also die Pubertät ist eigentlich erst der nächste Schritt, wo man da irgendwo mal was aufmachen möchte.
Aber das sehen wir in der Tat doch gerade in den letzten Jahren massiv. Die Zusammenschaltung von Coming-of-Age-Filmen mit dem Körperhorror. Das war eine Weile lang ja weg. Ich würde nämlich auch Daniel zustimmen, dass Carrie in diese Reihe gehört. Der wurde ja immer als antifeministischer Film lange Zeit deklariert, was ich vehement bekämpfen würde. Ich finde, Carrie ist ein durch und durch feministischer Film, der sich mit weiblicher Sexualität und Selbstekel auseinandersetzt und dann ja durchaus mit einer Ermächtigungsfantasie endet, mit einer sehr gewalttätigen Ermächtigungsfantasie.
Eine Emanzipation auch.
Ja. Ja.
Eine gewalttätigen Emanzipation von der mütterlichen Cora.
Und wir haben eine ganze Reihe von Filmen, die das ja wieder hochholen. Also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, über Raw von 2016 von Julien Ducournau, aber auch Blew My Mind von 2017 von Lisa Brühlmann, ein Schweizer aus der Schweiz, oder? Der ist in der ein Schweizer Film. Ein
Schweizer Film. Wurde auch synchronisiert deswegen, ne? Auf Deutsch.
Ja, ist ja synchronisiert. Ich habe den, glaube ich, im O-Ton gehört. Eine 15-Jährige, die sich in eine Meerjungfrau verwandelt am Ende.
Ja.
Ich glaube, da fallen mir, da sind noch ein paar Filme, die dazu nennen. Auch ein Film wie Teeth zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch ein Coming-of-Age-Film in dem Sinne, wo der Vagina Dentata-Mythos teilweise ja auch sehr lustig dargestellt wird. Ist das die übersehene Kehrseite, die untergeht? Oder die übersehene Seite, die untergeht, wenn man sich zu sehr auf den Ekel fokussiert, der dargestellt wird als, also ich würde den Unterschied aufgreifen, den Daniel, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht hat, ganz am Anfang. Er hat über Carrie gesagt, dass Carrie gibt ein Bild für den Körperhorror. Es ist quasi kein Körperhorror, sondern er findet Metaphern und Wege, den Ekel, den Selbsthass oder auch die Veränderung des Körpers zu erfassen. Trifft das auf diese Filme für euch auch zu? Ich tendiere zu ja, dass es diese Filme eben einen anderen Weg gehen und trotzdem aber Körperhorror-Motive übernehmen.
Aber das ist, glaube ich, in dem Fall ein wichtiger Punkt, dass das Element des Körperhorrors ist immer in Kombination mit anderen, dass es besonders effektiv macht. Es ist nicht effektiv, wenn wir es reduzieren auf diese Flowers of Flesh and Blood, diese japanische Filme, die Guinea Pig heißt diese Reihe, wo einfach Körperzerstörung betrieben und dargestellt wird. Sondern es geht wirklich in den Filmen darum, dass sie mit den Mitteln der Körperveränderung, die auch quasi unappetitlich sein kann, etwas anderes ausdrücken wollen. Nämlich also quasi den Coming-of-Age-Prozess. Und das ist in Carrie so, das ist in Blew My Mind so und in den anderen Beispielen. Und das macht sie so effektiv. Ich finde, ein Beispiel, das ich sehr gerne dazu behandle, auch in Seminaren, ist Ginger Snaps. Das ist ein Werwolf-Film über zwei 16-jährige Schwestern. Und die eine wird ja von einem Werwolf gebissen und verwandelt sich dann und gelegentlich. Und es bleiben aber immer so Atavismen zurück. Und so bleibt zum Beispiel so ein Schwanzfortsatz hinten. Den muss sie dann sich mühevoll an den Oberschenkel kleben, damit im Sportunterricht das nicht auffällt, dass sie da hinten so einen Schwanz hat. Und gleichzeitig bekommt sie so einen raubtierhaften sexuellen Appetit, ja, der dann darin gipfelt, dass sie dann dem Jungen, den sie dann fast schon vergewaltigt, dann in die Lippe beißt und sowas oder in die Zunge. Und solche Dinge, das sind eigentlich alles nur leichte Übersteigerungen von pubertären Ausschreitungen, will ich mal sagen, oder Verwirrungen, die einfach real sind. Ja? Und es ist auch lustig, dass das sehr oft die weibliche Entwicklung betrifft. Also, dass diese Filme, die wir jetzt erwähnt haben, ja alle weibliche Pubertätsprozesse beschreiben. Also, möglicherweise, weil natürlich Menstruation und Defloration und diese ganzen Phänomene sehr stark physisch markierend sind. Ja? Und ich glaube, dass da diese Auseinandersetzung einfach auch provoziert ist und dass das filmisch sehr viel hergibt.
Ja, und das ist eine Gegengeste, oder? Weil weibliche Sexualität in der Mainstream-Öffentlichkeit ja immer noch domestiziert wird als das Harmlose, das Passive. Und hier wird es ja umgekehrt in etwas, was exzessiv wird, übergreift, in die Lippe beißt, ein Motiv, das man ja auch bei Raw findet, das animalisch werden. Und bei Trouble Every Day ist ja in der Tat auch ein Body-Horror-Film, wenn man es so will. Vor allem auch, wie er mit dem Körper als Landschaft umgeht, den Körper so auflöst, dass es ja manchmal an ein Close-Up von einem Jenny Savile-Bild erinnert. Ja, so nah an den Körper ranzugehen, dass er sich auflöst und dass man die dass er fast zu einer geologischen Struktur wird. Auch das ist eine Form des so nah hineingehens, dass der Körper als Objekt ein nicht mehr greifbares wird. Aber jetzt kurzer Schlenker wieder zurück zu Coming of Age. Ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat. Einerseits, dass es sehr körperliche Phänomene sind, die weggedrückt werden, dass wir da wirklich buchstäblich über das Objekte sprechen. Menstruation ist immer noch eines der ganz großen Tabus, auch in unserer Gesellschaft, aber grundsätzlich weibliche Sexualität. Und das ist doch interessant, dass sich das seit Carrie durchzieht. Also da gab es dann eine Pause, dieses Phänomen war längere Zeit dann nicht ganz so präsent, aber in der Tat ist das schon bei Carrie thematisiert.
Ich überlege gerade, wo es eigentlich angefangen haben kann. Also ich finde ja zum Beispiel auch Ekel von Polanski einen Film über Körperlichkeit. Es geht ja auch natürlich über eine Psychose, aber
Rosemary's Baby.
Rosemary's Baby natürlich, ja, du hast vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall eine Schnittstelle dazu. Mhm.
Also Polanski hat diesen Zug schon in vielen Filmen, auch in der Miete, also diese Nahaufnahme des Mundes und der Verlust des Zahns und so, das sind alles solche Körperelemente, die man, also der jetzt nicht pubertär bezogen ist oder sonst was, aber das sind ja die anderen auch nicht, die aber tatsächlich verwandt schon sind, ja. Und Georges Franjou, finde ich, filmhistorisch gesehen, auch jemand, der sehr früh, er hat ja diesen sehr drastischen Schlachthoffilm gemacht, La Sang du Bête, und dann Augen ohne Gesicht. Ne?
Ja, und auch Judex und die, also, ja. Er war ja ein großer Fan von Louis Feuillade, der mit Fantomas, mit dieser Maskierfigur, ja, dieser maskierten Figur gearbeitet hat. Also das ist ja nun auch eine Form von Entkörperlichung, die wir gerade jeden Tag jetzt selber immer ausprobieren können im Moment. Also das ist auch interessant, nicht? Dass man einfach, man nimmt einem Menschen das Individuelle, indem man die Haut ersetzt durch etwas anderes und guckt dann gerade auf diese Leerstelle natürlich, wie eine Wunde, wie eine klaffende körperliche Wunde, die dann auch wirklich schmerzt, also so wie er das inszeniert hat. Ja,
ja, also ich denke, es ist... Es ist lange Zeit ein Subtext, ein Element, das mal vorkommt. Wenn wir noch weiter zurückgehen, wir hatten ja schon einige Beispiele, aber auch mir fällt Der Mann, der lacht zum Beispiel
ein. Ja, natürlich. Ja?
Also auch ein Film mit einer langen, langen Nachgeschichte. Also der hat ja eine Heritage, die bis zu Joker und solchen Figuren führt. Und das sind Dinge, oder der Mord an Elizabeth Short, der schwarzen Dahlie. Mhm. Ne? Das ist ja etwas, was so sehr überzeugend, finde ich, von James Ellroy in dem Roman Die schwarze Dahlie schon vorgedacht wird. Und was natürlich für Brian De Palma dann total faszinierend ist, weil wir ihn von Carrie gerade hatten, diese Fetischisierung einer ermordeten, schönen, jungen Frau, die völlig entstellt ist, also die in der Mitte auseinandergeschnitten wurde, die dieses Lächeln ins Gesicht geschnitten bekam, dass er auch wieder zurückbindet an Der Mann, der lacht, natürlich, also eine Fetischisierung aus dem Film heraus, und dann gleichzeitig auch diese Liebesgeschichte, diese Nekrophile damit verbindet, also dass gleich zwei Ermittler besessen sind von der Toten, die sie nie persönlich kennengelernt haben. Und also all solche Dinge, denke ich, sind Subtexte, die man lange findet. Edgar Allan Poe ist jemand, der solche Dinge schon vorgedacht hat, ne, als Autor.
Aber Der Mann, der lacht, ist doch wirklich in der Tat einer der zentralen Filme, wenn wir über Körperhorror sprechen und über die Verbindung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Also der Moment, wo ich feststelle, dass mein innerer Wille oder mein Ausdrucksvermögen gar nicht nach außen gelangen kann, weil ich ein festes Lachen im Gesicht trage. Das ist ja der absolute Horror. Das ist nicht unbedingt ein Horrorfilm, aber es ist eine unglaublich furchtbare Vorstellung. Und ich glaube, das interessiert mich wesentlich mehr an diesem Begriff des Body-Horrors, nämlich in welchen Varianten Filme diese Fremdheitsgefühle oder die Unmöglichkeit, das Innerliche nach außen zu spielen oder umgekehrt, dass der Körper zurückschlägt und das Innere verändert, wie das umkreist wird. Und ich glaube, da ist das einer der zentralen Filme, weil da buchstäblich im Filmbild es festgefriert wie das Lachen.
Ja, hinzu kommt eben die Entwürdigung durch die Clownsmaske, durch das, das Lachen. Das ist ein Motiv, das im Stummfilm sehr häufig vorkommt. Also Clownsfilme waren unheimlich beliebt in den 20er Jahren. Ich habe dieses Jahr einen gesehen im Bonner Sommerkino. Ich kann mir überlegen, wie der nochmal geheißen hat. Auch mit Konrad Veit, wo ein, genau, Looping the Loop war das. Ist das Konrad Veit? Der da mitgespielt, Werner Kraus. Und da geht es darum, dass ein Clown glaubt, bei Frauen keine Chance zu haben, weil er ein Clown ist. Also versucht er sich abseits seines Ruhms, er ist total berühmt, aber er muss dann irgendwie alt und hässlich, wie er ist, muss er einfach Frauen so kennenlernen, die nicht wissen, dass er ein Clown ist. Und dann ist zufällig die Frau, die sich in ihn verliebt, ein Fan von ihm als Clown. Und es kommt einfach nicht dazu, muss man sagen, nein, ich kann heute Abend nicht, ich muss arbeiten, ohne zu sagen, dass er dieser Clown ist. Und das geht endlos so weiter. Aber diese Vorstellung, dass man jemand anders ist, als man ist, ja, also das ist ja nicht nur körperlich, sondern das ist natürlich auch soziologisch und in einer Klassengesellschaft natürlich damals noch mehr als heute, aber heute auch noch extrem, weil wir haben ja eine extrem soziale Ungleichheit, wo bestimmte Aufstiegsmöglichkeiten nicht mehr existieren. Und wenn man sich das klar macht von A bis Z, was das bedeutet, dass man in einer Maske gefangen ist, die einen daran hindert, sich zu verwirklichen, dann sind wir bei einer endlosen einem Bedeutungsreichtum, der das weit, weit, weit hinausträgt, was wir da gerade sehen. Aber es ist, ja, so ist es.
Ja, also ich möchte zwei Ergänzungen dazu, die vielleicht interessant sind. Das eine ist, direkt zum Clown möchte ich an den Film, den Eli Roth ja präsentiert hat, mit dem Titel Clown, wo es ja darum geht, dass der Protagonist eine Clownsmaske nicht mehr abbekommt. Also, dass er versucht, diese rote Knollennase abzunehmen und er reißt sich quasi ein Stück der Nase ab dann und so. Und das ist wirklich ein ziemlich merkwürdig verstörender Film, also fand ich zumindest. Ist kein guter Film letztendlich, nee, aber eine gute Idee.
Mhm. Ja, eine sehr gute Idee.
Ja. Sehr Stephen King-artig, hatte ich das Gefühl. Und das Zweite, was ich sagen will, das ist nur eine Zusatzinfo. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Der Mann, der lacht, eine erstklassige Blu-ray-Edition in Deutschland bekommen wird. Ich will es nur mal sagen.
Und du erzählst die ganze Zeit, während der Stummfilm läuft, dann irgendwelche Geschichten auf der anderen Tonspur?
Das ist noch
nicht. Ich freue mich drauf.
Aber es ist wirklich ganz aktuell. Also heute habe ich es gehört und News kommen dann.
Freu
das ist natürlich
mich total.
Ein super wichtiger Film. Es freut mich total, dass der so bekannt auch noch ist, ne? Weil der ist ja wirklich, das ist ein Desiderat, dieser Film. Ne?
Man müsste noch Love, Clown, Love mit drauf tun. Das ist eine echte Entdeckung. Herbert Brennan, Love, Clown, Love. Das ist auch so.
Ich möchte noch ein anderes Thema zum Body Horror kurz aufgreifen. Wir haben bei Der Mann, der lacht, ja das Phänomen, dass jemand, dass der Zugang zur Welt verhindert ist durch seinen Körper. Es gibt aber doch die andere Variante, die genauso erschreckend ist, nämlich, dass jemand seinen Körper benutzt, um sich vor der Welt zu panzern, also sich zurückzuziehen. Ich würde den dritten Teil von Taxidermia so lesen, den ungarischen Film, wo dieser Wettess-Weltmeister sich ja so fett gefressen hat, dass er nicht aus seiner Wohnung mehr raus kann. Er kann sich nicht bewegen. Es ist wie ein Schutzpanzer vor den ganzen Angriffen der Welt, den Demütigungen. Und er eigentlich nur noch als Geisteswesen dort anwesend ist. Und das ist ja hauptsächlich ein surrealistischer, sehr lustiger Film, der bisweilen aber ganz viele der Motive aufgreift, über die wir gesprochen haben. Es wird einem Neugeborenen auch ein Schweineschwänzchen abgetrennt, ganz am Anfang.
Ja, ja, genau.
Weil er eben aus einem Ehebruch entstanden ist. Und es endet ja mit einem, der sich selber ausstopft mit einer Maschine, die er baut. Auch eine Form, sich der Welt zu entledigen, indem man den Körper als bloße Hülle nur noch da lässt. Also ein Film, den ich wirklich ganz eng mit Body Horror verbinde und der den erstmal auf den ersten Blick niemand damit in Verbindung bringt. Das ist kein Horrorfilm und trotzdem wird man sehr entfremdet, wenn man diesen Film guckt.
Wie das große Fressen von Marco Ferreri. Sie platzen am Ende, ja? Ich meine, oder?
Naja, nicht so im Sinne des Splatterfilms, ne? Ja. Aber innerlich möglicherweise schon, ja.
Ja, aber Daniel hat schon recht. Es ist ja derselbe Moment. Wie kann ich eine also das Essen als Körperhorror, als sich ausstopfen, das ist ja auch eine interessante Doppelung bei Taxidermia. Der Vater, der sich ausgestopft hat mit Essen, der am Ende diese komischen Riegel mit der Alufolie isst und sagt, ich kann alles verdauen, und er wird immer größer und immer größer. Und der Sohn, der sich der erstmal dann den Vater ausstopft, weil er von diesen komischen Katzen ausgeweidet wurde, und der sich dann ja selber ausstopft. Bis hin dann eben zu das große Fressen, wo das Essen auch eine Form der Frustbewältigung über die Körperlichkeit wird, also den Körper zerstören, indem man ihn übererhält, also indem man ihn mit so vielen Nährstoffen gibt, dass man ihn eigentlich zerstört. Und das ist ja einerseits auch mit riesigen Tabus belastet in unserer Gesellschaft, andererseits ist es natürlich auch was total Verstörendes, weil hier das Lebenserhaltende und das Lebenszerstörende so nah beieinander liegen.
Ich mag hier diesen Dialog zwischen den beiden Ratten in Ratatouille, die junge Ratte und ihr Vater. Und der Vater isst so ein komisches Ding, irgend so ein Stück Dreck. Ja. Und dann sagt die junge Ratte, was isst denn du da? Ja, weiß ich nicht. Ja, aber du isst was du weißt gar nicht, was das ist. Und dann sagt die andere Ratte, ja, wenn man seinen Brechreiz einmal überwunden hat, kann man eigentlich alles essen. Also das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Entschuldigung.
Kann man fürs Leben lernen. Das erinnert, es ist echt interessant. Taxidermia ist natürlich ein Film, der eher so dem experimentellen Arthouse-Kino und so weiter zugerechnet würde, der aber dann als DVD in der Reihe Störkanal, glaube ich, vermarktet wurde und dann doch auch, glaube ich, für einige Genre-Zuseher dann irgendwie zumindest zugänglich wurde. Interessant ist, dass zu einem ähnlichen Zeitpunkt der Film Feed kam. Das ist eigentlich ein recht trivialer Kriminalfilm über das Phänomen eines Feeders, also eines Mannes, der eine Frau wirklich so übermäßig quasi auch zu so einem monströsen Wesen füttert. Und was es ja auch in der Realität als Fetisch, als sexueller Fetisch, als sexuellen Fetisch gibt. Und das wäre dann im Grunde die genregerechtere Variante eines ähnlichen Phänomens, also dieses Ausstopfen des Körpers. Und ja, ich denke, das ist durchaus auch verknüpft mit diesen Elementen, mit dieser Idee des Abjekten, also in Anführungszeichen fette Körper, ja, ohne das jetzt diskriminierend zu meinen, der in diesem Film aber exponiert wird als solcher, was dann tatsächlich als abjektes Motiv auch vermittelt wird. So wie es in Taxidermia auch ist.
Wobei es in Taxidermia ja gar nicht darum geht, dass er fett ist, sondern dass man wirklich die Tragik seiner Überproportionalität vor Augen geführt bekommt. Gezwungen von einem System, um dort zu überleben, muss er alles in sich hineinfressen und verliert am Ende alles und bleibt nur noch als so eine Hülle. Und das finde ich, da geht es meiner Meinung nach gar nicht so sehr um Fettleibigkeit, sondern um eine Metapher, eine filmische Metapher, auch ein Thema, das ich mir durchaus vorstellen kann, dass einige Body-Positive-Aktivistinnen sich von diesem Film angegriffen fühlen würden. Ich würde den überhaupt nicht in diese Richtung lesen, sondern als wirklich filmische Metapher einer Traurigkeit und einer Möglichkeit, einer Potenzialität, die im Körper steckt, nämlich sich so sehr auszupanzern, dass er eigentlich unter sich zusammenbrechen müsste.
Das ist aber ein wichtiger Punkt, weil die Einschränkung, die du machst, nämlich ihn zu Recht als eine Metapher, eine Körpermetapher zu begreifen und sich nicht angegriffen zu fühlen, indem man ihn wie eine Art Dokument, das eins zu eins für sich steht, das wäre ja im Grunde ein absolut unterkomplex und unintellektuelle Lesart davon. Und quasi Body Positivity mit sowas zusammenzubringen, ist für mich schlicht dumm. Ja, und das ist aber etwas, sagen. Was ja wie heißt der von Monty Python?
Terry Gilliam.
Der sich dazu. Nicht Terry Gilliam, sondern der Darsteller.
Ach so.
Ich habe gerade einen Blackout. der sich dazu auch geäußert hat, weil er sagte, die Political Correctness in Bezug auf Humor missversteht im Grunde etwas, womit hier gerade Monty Python-Filme arbeiten. Denn das, was du beschrieben hast, ist 1:1 in der Sinn des Lebens, die Szene mit dem Pfefferminzblättchen.
Ach ja.
Hat das Eric Idle gesagt? Kann das sein, dass es Eric Idle
war? Ich glaube, das war er. Ja. Ziemlich sicher, ja.
Ich weiß es, ich komme gerade nicht drauf. Will jetzt auch gerade nicht das, meinen Laptop anwerfen, weil ich dann das ganze Tippen hier wieder drauf habe. wenn, dann müssen wir es nachreichen. Aber es geht ja eigentlich eher um die Aussage. Und da scheint mir wirklich ein großes Problem drin zu liegen. Auch die Gefahr des Body-Horror, wenn man ihn dann ausweitet auf Filme wie Taxidermia, sehr schnell auch als Angriff auf bestimmte Körperformen und bestimmte, auch Behinderungen. Man kann zum Beispiel auch Crash als unglaublich, also als Film, der Unfallopfer irgendwie diffamieren würde, sehen, was ich als absolut fahrlässige Interpretation begreifen würde. Man kann es tun, aber damit begegnet man Filmen in so einem unterkomplexen, so eine unterkomplexe Art, wie du sagst, Markus, dass es zu nichts mehr führt. Also das ganze Nachdenken darüber, was Körper sind, und Körper sind eben nicht nur die Körper, die wir anfassen können, sondern die Körper sind auch Vorstellungen von Körper und Metaphern, und wir leben die ganze Zeit mit Metaphern. Im Grunde ist ja auch die Idee von Judith Butler, dass wir performativ unsere Körper produzieren, die Wahrnehmung unserer Körper also produzieren. Nicht jetzt, also das führt dann zu sehr ins Detail. Ist ja auch eine Auseinandersetzung, mit welchen Metaphern über Körper kursieren, durch welche Metaphern bewegen wir uns und durch welche Metaphern kommunizieren wir. Und ich glaube, darum geht es schon auch in all diesen Filmen, vor allem wenn wir über die Coming-of-Age-Filme reden.
Es ist so interessant, dass der männliche Ekel, zum Beispiel vor dem Sperma, dass der so viel weniger präsent ist als der weibliche Ekel vor der Menstruation. Gibt es da vielleicht eine Erklärung?
Ist das wirklich der weibliche Ekel vor der Menstruation, oder wird der nicht vorgeführt als grundsätzlicher? Also Aha. Ich würde das gar nicht so sehr zurückbinden. Gleichzeitig finde das einen wichtigen Hinweis, weil es gibt eine Szene aus einem Film, The Doom Generation, von, jetzt habe ich schon wieder einen Blackout, Mysterious Skin hat er gemacht, Greg Araki. Greg Araki hat in The Doom Generation eine Szene, wo ein Pärchen in der Badewanne Sex hat und ein Dritter beobachtet sie und masturbiert sich in die Hand, ja, und guckt dann seine Hand an mit dem Sperma und leckt das dann ab. Und das ist eine Szene, die unheimlich viel Auswirkungen hatte, die zensiert wurde und die genau das thematisiert, also diese Ambivalenz der Substanz des Spermas gegenüber, die ja völlig tabuisiert ist in im Mainstream-Kino sowieso, aber überhaupt im Spielfilm. Also da werden wir ganz selten damit konfrontiert. Bei Catherine Braillard hatten wir das. Braillard ist jemand, die natürlich auch Menstrualblut thematisiert und so weiter.
Aber Daniel hat natürlich schon recht, dass Sperma als relativ selten auftauchende Ekelfiguration auftaucht. Also das wird kaum thematisiert. Es gibt ja auch das Gegenbeispiel in Shortbus, wo sich der eine Protagonist beim Masturbieren selber in den Mund ejakuliert, wenn ich mich recht erinnere.
Ist eine tolle Szene. Also, ich war bei der Premiere in Cannes und man hatte vorher Gratis-Tickets an Matrosen verteilt, weil man das Kino voll haben wollte mit hübschen jungen Männern in Uniformen. Und die sind alle rausgelaufen. Es war entsetzlich. Also schon nach dieser ersten Szene. Ich fand sie ja wunderbar.
Matrosen.
Ja. Die Matrosen sind rausgelaufen. Haltet den Film an.
Aber man hat schon mal Cameron Diaz mit Sperma oder so in einem Mainstream-Film gesehen, aber nicht so oft, nicht so oft.
Was ist das denn da am Ohr? Ist das Hagel? Ja, das ist ein Klassiker. Ich glaube, das ist ein Generationending. Wird der heute noch gesehen, Verrückt nach Mary?
Ich glaube, von Cameron Diaz ab und zu.
Von ihr? Damals, das war noch eine Zeit. Nee, aber ich weiß nicht, also meine, ich weiß nicht, ob meine Studierenden jemals den Film erwähnt haben. Ich habe keine Ahnung, ob der noch gesehen wird.
Mich würde wirklich mal interessieren, ob der noch funktioniert, ob diese Art von Humor heute nicht eigentlich komplett zerfällt.
Ja, der ist ja auch noch extrem behindertenfeindlich, wenn man Gott, so will. Stimmt. Ja. Und deswegen frage ich mich manchmal, funktioniert der heute überhaupt noch?
Ne? Ich hätte wirklich Lust, das herauszufinden, muss ich sagen.
Ja, genau. Man müsste das glatt mal in einem Seminar diskursivieren.
Ja, da könnte man ja alle Filme von diesen Regisseuren nehmen. Mhm. Wie hießen die nochmal?
Die Apatow-Brüder? Nein, wer war das? Nein, das waren die anderen. Das waren die, Entschuldigung, Farrelly-Brüder. Die Farrelly-Brüder waren.
Die Farrelly-Brüder.
Genau.
Kingpin, auch so eine Variante mit Woody Harrelson als Bowler, der mit dieser alten Frau Sex hat und dann auch so Tabus gebrochen werden, dass sie wohl während des Sexes beim Orgasmus immer kacken muss und er bricht sich dann darüber in die Toilette. Eine absurde Szene, die kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das in einem Mainstream-Film vorkommt. Stimmt. Und die kommt davor. Es ist absurd. Ja, das klingt, ich weiß nicht, ob die noch funktionieren.
Ich wollte ohnehin einmal, damit wir nicht immer über westliches Kino sprechen, wollte ich Takashi Miike vielleicht noch
den habe ich auch im Zettel, ja,
in den
danke.
Hut werfen. Weil Visitor Q meiner Erinnerung nach ein Film ist, der relativ viel ausgelöst hat. Da kommt es ja auch zu dieser nekrophilen Szene mit, wo er denkt, sie ist erregt, obwohl sie ja tot ist, und dann defekiert sie einfach nur. Und das sind Dinge, die bei Miike ja schon relativ häufig vorkommen. Auch Sperma kommt. Ich meine, der Titel von Ichi the Killer bildet sich, glaube ich, buchstäblich aus Sperma. In so einer Computeranimation, wenn ich mich richtig erinnere.
Es gibt in Andy Warhols Tagebuch eine tolle Sperma-Geschichte. Und zwar hat er irgendwie eine lange Nacht zusammen mit Warren Beatty verbracht. Und sie waren unterwegs und haben sich schon betrunken. Und im Suff kaufte dann Warren Beatty für viel Geld eines dieser Sperma-Bilder von Andy Warhol. Das muss sich um $100,000 oder irgendwas gehandelt haben, was das gekostet hat. Und am Morgen hat er sich so geekelt vor dem Sperma-Bild, dass er es in den Kamin geworfen hat. Und das Geld war weg. Das steht so in seinem Tagebuch. Also, boah, das war, ja, wird dir nicht gelogen haben in seinem Tagebuch, oder?
Auf keinen Fall.
Aber Takeshi Miike. Takeshi Miike bringt das natürlich in so vielerlei Hinsicht an einen Extrempunkt, wie er mit Körperekel. Welcher Film ist das, wo es diese Geburtsszene, wo die Frau einen erwachsenen
Gozu, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja. Der Film ist auch voll von solchen Überschreitungen. Ist das, wie, ich kenne mich mit Takeshi Miike nicht ganz so gut aus, du dich besser, Markus. Ist das auch eine dann wirklich japanische Variante des Ganzen? Ist das nochmal so zugespitzt, um das aus der Kultur herauszubringen, die ja nochmal andere Fetische auch mit sich bringt?
Also ich möchte jetzt mich da nicht zum Erklärbären aufschwingen, aber ich mich erinnert das an eine Sache, die mir in Japan erklärt wurde. Und zwar werden solche Filme wie die Filme von Miike als Asobi wahrgenommen. Asobi ist im Grunde ein Begriff für etwas, was man spielerisch begreift, was nicht ernst gemeint ist. Und was schon so ein bisschen eklig ist und ein bisschen witzig und ein bisschen vielleicht auch ein bisschen schreckenerregend sein kann, was aber eigentlich nicht ernstzunehmend ist. Und die ganzen, die haben ja ein eigenes Genre, Erogro nennen die das, Erotik grotesk, wo eben so sehr drastische und zum Teil auch fantastische, surreale Elemente in die sexuelle Darstellung einfließen. Die Hentai-Zeichentrickfilme, die pornografischen, haben diese Elemente. Also mit den vielen Innenaufnahmen und so weiter. Also wäre alles Asobi, also das Spielerische eben, das Unernste. Und ich glaube, dass Miike auf dieser Basis ein Kino des Spektakels, ein karnevaleskes Kino entfesselt. Und deswegen ist ein Film wie Gozu oder Ichi the Killer ist super typisch für ihn. Während mein Lieblingsfilm von ihm ist ein untypischster, das ist Audition.
Ja.
Audition ist total diszipliniert, Super krasse Achterbahnfahrt, extrem grauenerregend und hat auch starke Körper-Horror-Bezüge in den Szenen am Schluss mit der Misshandlung oder auch den Rückblicken. Aber es ist ein sehr ernsthafter Film. Da ist nichts Asobi, also zumindest nichts, was ich so wahrnehmen würde. Oder Daniel, wie siehst du das?
Ich liebe diesen Film und war danach von allen Takeshi Miike-Filmen irgendwie ein bisschen enttäuscht. Also dieses Kiri, was sie da sagen. Also dieses, das ist also, mein Gott. Also der Film ist so klassisch gemacht. Carol Reed hätte ihn nicht besser machen können.
Carol Reed, ja. Na gut, er hat ihn nicht ganz so verschachtelt.
Ich finde auch, ich hatte auch immer mit den anderen Takeshi Miike so ein bisschen meine Probleme, weil ich Audition so sehr liebe und so großartig finde. Ich den aber seltsamerweise erstmal überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, als ich über Body Horror nachgedacht hatte. Takeshi Miikes andere Filme sehr wohl, aber Audition ist für mich so eine Reise in die Psyche, dass ich jetzt erst durch euch auch nochmal oder durch unser Gespräch auch nochmal drauf komme. Ja klar, natürlich. Da geht es ja auch darum, um Verkörperung, die Verkörperung der perfekten Frau. Bis hin dann zum Abtrennen der Körperteile am Ende, ist das natürlich extrem mit dieser Verbindung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit zuwege.
Das ist ja auch ein wirklich überzeugendes feministisches Modell, was der Film zeigt, weil sie als Misshandelte, Missbrauchte, von Kindheit an Missbrauchte tatsächlich ja symbolische Akte der Kastration umsetzt und gleichzeitig die Kontrolle über das ganze Geschehen behält und erobert. Ne? Also es ist eigentlich ein sehr aggressiver Film sogar in der Hinsicht. Und das geht ja ein bisschen auf Ryo Murakami zurück, den Autor der Vorlage. Gibt es auch auf Deutsch übrigens, da heißt der Das Casting, glaube ich, der Roman. Und Ryo Murakami hat ja die Vorlage für Piercing geschrieben. Und Piercing mit Mia Wasikowska ist ja dann wieder westlich verfilmt worden und hat mich dann wiederum an David Cronenberg-Filme erinnert. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was ich am Anfang sagte. Körperhorror-Elemente können in völlig unerwarteten Kontexten vorkommen. Zum Beispiel in Piercing ist es so, dass es sehr starke Selbstverletzungen gibt, also die wirklich drastisch sind. Ne? Also so weiblicher Körper-Selbsthass, wenn man so will, oder so Borderliner-Phänomene. Und das ist etwas, was bei Michael Haneke dann wieder auftaucht, ne? Die Klavierspielerin zum Beispiel. Ich finde die Szene aus Klavierspielerin, wo sie sich, wie auch immer, man sieht es ja nicht genau, wo sie sich schneidet und dann sehr stark blutet, was sie kaum noch unter Kontrolle halten kann, das ist in die Klavierspielerin eine drastische Szene und die Klavierspielerin würde niemand als Körperhorror bezeichnen. Da wären wir wieder an der Argumentation, es ist eigentlich eine filmische Darstellungsform eines Umgangs, eines gewalttätigen Umgangs mit Körpern, die uns auf uns selbst als Zuschauer zurückwerfen auch wieder.
Oder vielleicht kann man auch Under the Skin dazu nehmen als eine ähnliche feministische Perspektive, nicht wie in Audition, wie der Kontrolle ausgeübt wird. Und auch,
absolut.
Auch wie wir uns das Grauen vorstellen, ist ähnlich wie in Audition. Ja, wir sehen es ja nicht, wir stellen uns das so physisch vor, oder?
Da würde ich, genau an dem Punkt wollte ich noch was zu Piercing sagen. Ein Film, den ich wirklich großartig finde. Ich habe da mit so vielen Leuten drüber gestritten. Ich finde den faszinierend, weil er alle Dinge ausblendet. Er wirkt auch, weil er ganz viele klassische Stücke mein Gott, was haben wir denn heute? Haben wir heute Hängertag? Von Giallo-Filmen. Also das Interessante ist bei dem Film, dass er ganz viele Musikstücke aus Giallo-Filmen benutzt, gleichzeitig auch so ein Motiv anfängt von einem Giallo, aber alles, was den Giallo eigentlich auszeichnet, nämlich das Auswalzen also der Mordszenen auslässt. Das ist wie ein Coitus Interruptus. Also bevor es losgeht, hört der Film eigentlich wieder auf. Und das Spannende ist, dass die Körperlichkeit nämlich auch eben durch das Auslassen hineinkommt. Also er stellt sich ja, bevor Mia Wasikowska als Prostituierte, die er umbringen will, der Hauptprotagonist, stellt er sich vor, wie er sie umbringen will. Und man hört auf der Tonspur immer, wie er sie absticht und wie er sie zersägt. Sehr drastische Tongestaltung. Und da kommt was unglaublich Körperliches über das Ohr, über das Auditive mit hinein. Das wäre zumindest ein Moment, wo man drüber nachdenken könnte, ob das nicht auch eine Rolle spielt, wenn man nochmal eine Ebene tiefer hineingehen will, über dass es eben nicht immer nur darum geht, den Körper zu zeigen. Und damit wäre man auch bei Haneke. Haneke zeigt wesentliche Momente der Körperzerstörung eben nicht. Und trotzdem ist es so nah dran. Auch weil er die Tonspur so massiv benutzt. Also wie hört es sich an, wenn ein Körper zerstört wird? Wie hört es sich an, wenn jemand stirbt?
Also dazu möchte ich vielleicht einen Film, der genau beide Bezüge auch aufgreift, nämlich Barbarian Sound Studio. Ja. Das ist natürlich ein Film, der den Giallo aufgreift, ohne ein Giallo zu sein. Vielleicht aber doch, das müsste man noch, er ist ein Global Giallo in gewisser Weise. Er reflektiert den aus einer Außenperspektive. Aber der hat auch diese starke Affizierung des Körperlichen über die Tonebene.
Ja, ja.
Und er zeigt ja auch noch, wie diese Tonebene hergestellt wird, indem wir sehen, wie die Effekte und sowas gemacht werden. Und die gleichzeitig aber, wenn man die Augen schließt, unheimlich überzeugend sind, weil wir ja an die Konventionen, wie sich das anhört, wenn eine Klinge in Fleisch schneidet oder ein Hackmesser in einen Körper trifft, wie wir das bei Argento zum Beispiel dann in Profondo Rosso oder so hören, dann ist das ja buchstäblich das Hackmesser in der Melone, ja, was wir dann vorgeführt bekommen durch den Sounddesigner. Und das finde ich sehr faszinierend, dass das trotzdem funktioniert. Also es gibt ja dieses Buch Cinesexuality, das hatten wir auch schon erwähnt, von Patricia McCormack, das Filmbuch, das keinerlei Filmtitel erwähnt, das aber trotzdem sehr interessant ist von seinem Konzept, weil es im Grunde die These vertritt, dass unser sinnliches Erleben des Films sehr stark über Texturen, Farben und möglicherweise eben in der Form auch über Klänge funktioniert und dass wir das gar nicht so, das Explizite gar nicht brauchen. Also man könnte das, was Claire Denis in dieser extremen Nähe der Annäherung an den Körper bis zum Makro, ja, bis wir die Hautporen sehen, ja, in Trouble Every Day, da ist es so, dass es wirklich nur noch abstrakte Textur ist und trotzdem könnte es uns auf eine extreme Weise affizieren, weil die Imagination in Gang gesetzt wird. Also, und das ist das, was ich dann wiederum als das Seduktive des Films begreife, das Verführerische dieser Inszenierung, dass wir etwas hineinbringen, dass wir der Leinwand entgegenkommen und dass sie uns etwas gibt und wir das reflektieren und das quasi ein Prozess ist, der ausgelöst wird, ein gegenseitiger, ein fast dialektischer Prozess, der abläuft zwischen Publikum und Leinwand.
Also für mich ist es auch, ich gehe da voll mit. Ich würde hinzufügen, dass das, was mich interessiert, eben über das Hören, die Frage, wie konstruiert sich ein Körper über das Hören, wie hört sich ein Körper an, eben genauso zu dem Visuellen gehört, also zum Filmischen gehört.
Ja.
Und eben zum Körperhorror. Also wie hört sich das an? Das ist so eine interessante Frage, die so ein Medium wie der Film, der Kinofilm, sehr philosophisch umwenden kann. Und das fasziniert mich mehr als die Splatter-Exzesse in Reanimator zum Beispiel.
Total.
Den ich für einen relativ, ehrlich gesagt, banalen Film halte am Ende des Tages. ist das nicht eine Möglichkeit, hier erstmal den Schlusspunkt zu setzen bei unserem Podcast, der wie so häufig bei unseren Fragen, die wir an den Film stellen, ja immer nur eine Öffnung hin zu neuen Fragen ist. Ich glaube, wir könnten hier noch ewig diskutieren und über Filme sprechen, die das Thema nochmal variieren. Aber als Ausgangspunkt, glaube ich, haben wir das Thema des Körperhorrors aufgeschlossen und weitere Fragen hervorgebracht. Nämlich, wie genau findet die Vermittlung über das Auditive statt? Was sind das eigentlich, wie sehr, man müsste nochmal die Filme vergleichen, eben wie geht Raw mit so etwas heute um und wie ging Carrie damit um? So viele Dinge, die ich jetzt irgendwie mitnehme und sehr befriedigt mitnehme und wahrscheinlich noch lange drüber nachdenke, wie geht es euch jetzt dabei?
Ich ziehe mich zurück ins kühle Grab, bin total zufrieden mit dem Gespräch. Ja.
Ins kühle Grab. Hat was Vampirisches. Also.
Ja, also ich finde auch, dass diese Folge in gewisser Weise so einen nächsten Level auch angedeutet hat, weil wir zu vielem zurückgekehrt sind, was wir in den ersten Folgen zum Teil schon thematisiert haben und wo wir tatsächlich zu mittlerweile auch klaren Erkenntnissen gekommen sind. Für mich sind diese Gespräche auch sehr mental ordnend immer wieder, weil ich auch immer wieder verstehe, warum ich zum Beispiel das Medium Film so faszinierend finde, warum das nie nachgelassen hat. Warum, also ich lebe nicht im postkinematografischen Zeitalter, muss ich ganz klar sagen. Und warum auch diese Form der Theoretisierung tatsächlich uns weiterbringen kann, auch in der die Wahrnehmung von Film ausweiten und nicht eingrenzt.
Ganz genau, also so ging es mir gerade auch wieder, also als wir darüber sprachen, wie stellen wir uns den Ekel im anderen Geschlecht vor, ja, wie stellen wir uns überhaupt eine Wahrnehmung vor, die uns immer fremd bleiben wird, und dann bleibt das Kino das kosmopolitische Medium schlechthin, wo wir jede Kultur und jede Sprache verstehen können. Ja. Also ich kenne kein anderes Medium, wo das geht, ja, wo ich mir einen indischen Film angucken kann oder einen afrikanischen, und nur mit ein paar Untertiteln verstehe ich plötzlich so viel mehr über eine Kultur, als jede Reise mir vermittelt. Ja. Es ist einfach so.
Ja.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für alle, die sich bis zu diesem Punkt diese Episode angehört haben. Vielen Dank, Daniel, und wie immer vielen Dank, Markus, dass wir heute diese Jubiläumsfolge gemeinsam aufgenommen haben. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns dieses Jahr begleitet haben. Es ist noch nicht Silvester, nein, es ist Oktober. Es ist aber unser Einjähriges, und ohne all die Hörerinnen und Hörer da draußen würde es auch keinen Sinn machen, weil das Film ist etwas Dialogisches, und das Sprechen über Film ist notwendiger denn je, gerade in Zeiten, wo das Kino eben Corona-bedingt so wenig frequentiert wird. Wollen wir Lust auf das Kino machen und hoffen, dass wir Lust auf das Kino machen und auch Lust, Body-Horror neu zu entdecken. Und eben nicht nur auf die Labels zu gucken, was da draufsteht, auf den Ekel zu warten, sondern quer zu lesen und sich überraschen zu lassen. Von meinem Sinne oder in meinem Sinne erstmal viel Spaß mit dem Body Horror und liebe Grüße.
Bis bald, vielen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss, Daniel.